So, Chat, Zeit für die Nachrichten.
Betrugsvorwürfe, wenn das Ergebnis nicht passt. Vor der Wahl witterten einige AfD-nahe Nutzer auf Social Media Wahlmanipulation. Nun sind diese Vorwürfe weitestgehend verstummt. Die Bundeswahlleiterin registrierte keine Auffälligkeiten. Expertinnen erkennen eine Struktur. Komisch. Strukturierte Manipulation, gravierende Unregelmäßigkeiten und Wahlbetrug zum Nachteil der AfD. Noch bevor die Stimmzettel der Europawahl ausgezählt worden sind, witterten einige AfD-nahe Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Netzwerken bereits einen großen Skandal. Der Vorwurf? Wahlhelfer würden die Ergebnisse so manipulieren, dass der Anteil der AfD am Ende niedriger ausfällt, als er in Wahrheit sei. Nach den ersten Hochrechnungen, aus denen die AfD als eine der Wahlgewinner hervorging, nahmen die Betrugsvorwürfe allerdings ab.
Echt?
Warum ist das denn so? Zwar wurden von einigen behauptet, dass die AfD ohne die angebliche Manipulation noch mehr Stimmen gehabt hätte und an den Ergebnissen noch etwas geschraubt und gedreht werde, um die Partei möglichst klein zu halten. Einen großen Aufschrei gab es jedoch nicht. Zitat: Durch die Behauptung über angebliche Wahlfälschung kann zum einen versucht werden, von Skandalen im Vorfeld der Wahl abzulenken, sagte Sarah Schifera, Trainerin für Erwachsenenbildung im Bereich Desinformation beim Institute of Strategic Dialogue Germany. Zum anderen macht man es in weiser Voraussicht, sollten die Ergebnisse nicht so ausfallen, wie man sich das erhofft. Wenn die Ergebnisse dann doch passten, verstummten diese Stimmen über Wahlfälschung einfach. Auch bei den jüngsten Kommunalwahlen in Thüringen werden in rechtspopulistischen Kreisen Wahlenbetrug gewittert. So wurden gegen den AfD-Landratskandidaten Heiko Philipp Strafanzeige wegen Verleumdung gestellt. Er soll in einer Telegram-Gruppe geschrieben haben, dass linke Kreise sich für Wahlbetrug verabredeten. Nach der Landtagswahl im Saale-Orle-Kreis im Februar hatte AfD-Politiker Gunne Lindemann geschrieben, ob die Wahl demokratisch abgelaufen sei, stehe in den Sternen. Nach Landtagswahlen liegt der Hashtag Wahlbetrug regelmäßig in den Trends. Kleinere Unregelmäßigkeiten bei Wahlen könne es immer geben, sagte Politikwissenschaftlerin Gabriele Abels. Eine Wahlmanipulation im großen Stil hält sie in Deutschland dagegen für unwahrscheinlich. Durch die etablierten Sicherheitsmechanismen bei Wahlen sei es eher schwer zu manipulieren. So gelte bei der Auszählung das Vier-Augen-Prinzip. Es gebe Kontrollzählung und Dokumentationspflicht der Wahlhelfenden. Dennoch habe die Berlin-Wahl gezeigt, Zitat, was durchaus schief laufen kann. Bei der Wahl im September hatte es neben falschen und fehlenden Stimmzetteln etwa zu wenig Wahluhren gegeben. Teils waren Wahllokale geschlossen gewesen, Wählerinnen und Wähler mussten stundenlang anstehen. Die Wahl musste schließlich wiederholt werden. Dass Wahlhelfende bei der Europawahl und Kommunalwahl absichtlich AfD-Stimmzettel ungültig gemacht haben könnten, hält Abels für Falschbehauptung. Zitat, angesichts dessen, dass Wahlhelfende nie alleine mit den Urnen oder Stimmzetteln sind oder sein sollten, weder bei der Abstimmung noch bei der Auszählung, ist das schwer vorstellbar. Das bestärkt auch Bundeswahlleiterin Ruth Brandt. Auf Anfrage des ARD-Faktenfinders schrieb sie, die Kampagne auf Social Media sei eine Falschinformation. Die Europawahl sei sicher, es seien keine Auffälligkeiten hinsichtlich der eingesetzten Wahlvorstände bekannt. Die Wahlhelfenden seien zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Ehrenamtes verpflichtet und kontrollieren sich gegenseitig, heißt es in der Antwort weiter. Zitat, ein Abweichen von den gesetzlich verpflichtenden Regelungen würde daher auffallen. Aber welche Wahl ist denn genau im Fokus, besonders bei Rechtsextremisten, Faschisten und Neonazis? Vor allem gegen die Briefwahl wird von rechtsextremen und verschwörungsideologischen Kreisen immer wieder Stimmung gemacht. So hatte die AfD vor der Bundestagswahl im Jahr 2021 eine Grafik mit dem Slogan »Steck ihn selber rein« verbreitet, um die eigenen Wähler zu motivieren, am Wahltag wählen zu gehen und nicht die Briefwahl zu nutzen wegen der vermeintlichen Anfälligkeit für Wahlmanipulation. Schifera erklärte sich das damit, dass der Vorgang insgesamt für den Wähler weniger transparent sei als bei der Stimmabgabe in der Wahlurne. Zitat, am Tag der Wahl kann man eine Wahlbeobachtung machen. Also wenn man sich als Bürger irgendwie unsicher fühlt, kann man da zugucken, sagt sie. Bei der Briefwahl steckte ich meinen Brief in den Briefkasten und er ist erstmal weg. Da bin ich dann wahrscheinlich auch nicht bei der Aufzählung dabei. Ich glaube, deswegen verfangen dann auch solche Geschichten von Wahlfälschung sich in der Gesellschaft. Politikwissenschaftlerin Abels sieht bei der Briefwahl zumindest Anfälligkeiten für Betrug, da dabei, Zitat, weniger gut garantiert werden kann, dass die Person selber den Wahlzettel ausgefüllt hat oder, sofern sie dabei Assistenz braucht, kontrollieren kann, wie er ausgefüllt wird. Auch Briefträger könnten Wahlunterlagen laut Updates unterschlagen und vernichten, etwa in Hochburgen von Parteien. Hinzu komme die Tatsache, dass die Briefwahlbereitschaft bislang über die Parteien unterschiedlich stark entwickelt sei. So nutzen laut Updates eine eher Wählerinnen und Wähler der Grünen und Linken die Briefwahl als die der konservativen Parteien. Dadurch sorge die Aufzählung der Briefwahlstimmen oft dafür, dass sich die Ergebnisse zu Ungunsten rechter und konservativer Parteien verändert. Bundeswahlleiterin Brandt hält dagegen, die Briefwahl sei genauso demokratisch legitimiert und genauso sicher wie Wahlurnen im Wahllokal, schreibt sie. Und das Bundesverfassungsgericht habe die Briefwahl in mehreren Entscheidungen für verfassungsgemäß erklärt. Außerdem verhandle, berate und entscheide der Briefwahlvorstand öffentlich. Daher habe jedermann vom Zeitpunkt des Zusammentritts des Briefwahlvorstandes, also schon wenn dieser die Wahlbriefe öffnet, das Recht, anwesend zu sein. Doch nicht nur die Briefwahl wird in rechtspopulistischen und rechtsextremen Kreisen in Frage gestellt, sondern auch die Stimmzählung. Sowohl die AfD als auch der rechtsextreme Verein 1% riefen bei vergangenen Wahlen auch dazu auf, sich als Wahlbeobachter zu registrieren, um den Wahlvorgang zu überwachen. Korrektivrecherchen zufolge wurde beim Treffen nahe Potsdam zudem darüber diskutiert, wie denn bei der kommenden Bundestagswahl das Wahlergebnis systematisch angezweifelt werden könnte. Politikwissenschaftlerin Appels beobachtet den Vorwurf der Wahlmanipulation eher in rechten bzw. populistischen Milieus. Zudem vermutet sie eine Zunahme der Vorwürfe, was etwa mit der Ausbreitung der sozialen Medien liegen könnte, die sich vor diesen Vorwürfen bestens eignen. Und wir dürfen das Interesse autoritärer Staaten, vor allem Russlands und China, an Einmischung in demokratische Prozesse nicht unterschätzen. Dazu gäbe es gezielte Desinformationskampagnen dieser Staaten. Die AfD fährt damit eine ähnliche Strategie wie viele andere rechtspopulistische Politiker auf dieser Welt. Einer der Vorreiter ist damit vermutlich der ehemalige US-Präsident und verurteilte Straftäter Donald Trump. Dieser hatte vor der Wahl 2016 bereits von massenhaften Wahlbetrug im Sinne seiner ehemaligen Konkurrentin Hillary Clinton gesprochen. Nach seinem Sieg zweifelte er dann nur noch die Zahlen der sogenannten Popular Votes an, also der Direktstimmen für die Kandidaten, die in den USA wegen des Wahlsystems mit den Wahlleuten nicht ausschlaggebend sind. Denn während Trump bei den entstehenden Stimmen der Wahlmänner vorne lag, wählten insgesamt 2 Millionen Menschen mehr die Demokratin Clinton. Ah, das amerikanische Wahlsystem. Du kannst 2 Millionen Stimmen weniger bekommen, aber wegen Gerrymandering und diesen lustigen Wahlmännern und Wahlkreisen kannst du trotzdem verlieren. Demokratie. Beweise für den angeblichen Wahlbetrug legte er nicht vor. Eine von ihm selbst eingesetzte Kommission zur Untersuchung von Wahlbetrug wurde ohne Ergebnis wieder aufgelöst. Vor der Wahl 2020 wärmte Trump im Vorfeld der Abstimmung die Vorwürfe eines vermeintlichen Wahlbetrugs wieder auf. Auch der inzwischen abgewählte Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, wendete die Strategie an. In Brasilien führte das permanente Anzweifeln des Wahlvorgangs dazu, dass seine Anhänger gegen das Ergebnis protestierten. Beweise für seine Behauptung hatte Bolsonaro nicht vorgelegt. Die Taktik, den Wahlvorgang und die Ergebnisse grundsätzlich in Frage zu stellen, hält Schifferat für sehr gefährlich. Zitat: Zum einen kann es dazu führen, dass Menschen ihr Vertrauen in politische Prozesse verlieren und deshalb nicht wählen gehen. Das sei ein Riesenproblem für die Demokratie. Zum anderen kann es etwas zu einer Radikalisierung bei den Anhängern führen, die dann das Wahlergebnis nicht akzeptieren und wie beim Sturm auf das Kapitol in den USA Gewalt anwenden. Das ist schon passiert. Chirea wünschte sich daher, dass es mehr Aufklärung bei zum Beispiel den Ablauf einer Wahl gibt, auch mit Blick auf die Rechte von Wählern. Jeder Bürger darf den Wahlvorgang und Stimmenauszählung beobachten. Zudem kann in Deutschland jeder Wahlberechtigte Einspruch gegen eine Wahl beim Wahlleiter einlegen. Bei einer Bundestagswahl entscheidet dann der Bundestag über die Einsprüche und ob sie gerechtfertigt sind. Ist ein Wahlberechtigter mit der Entscheidung nicht zufrieden, kann er noch Beschwerde vom Bundesverfassungsgericht einlegen. So. Okay. Weitere Razzia in der Reichsbürgerszene. Oha. Seit dem Morgen werden in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mehrere Gebäude durchsucht. Es geht dabei um Ermittlungen gegen die mutmaßliche Terrorgruppe von Reichsbürgern um Prinz Royce. Erneut gibt es im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die mutmaßliche Terrorgruppe von Reichsbürgern um Heinrich den 13. Prinz Royce Durchsuchungen. Es handelt sich um mehrere Orte in Niedersachsen und einen Ort in Sachsen-Anhalt, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur dpa. Zuerst hatte die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet. Die Niedersächsische Zentrale für Terrorismusbekämpfung bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle hat 7 Verfahren mit 13 Beschuldigten vom Generalbundesanwalt übernommen. Diese gelten als sogenannte minderschwere Fälle. Es geht um Verfahren gegen mutmaßliche Unterstützer, die nicht in Untersuchungshaft sitzen. In 3 Prozessen in Stuttgart, Frankfurt am Main und München müssen sich insgesamt 26 mutmaßliche Verschwörer und VerschwörerInnen rund um Reuß verantworten. Sie sollen einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben. In Grundzügen sollen sie sogar schon Strukturen für eine eigene Staatsordnung ausgearbeitet haben. Öffentlich bekannt geworden war die Gruppe um Prinz Reuß infolge einer groß angelegten Antiterror-Razzia Ende 2022. Dutzende Menschen wurden seitdem im Zusammenhang festgenommen. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht an. Sie behaupten stattdessen, dass das Deutsche Reich 1871 bis 1945 weiter existiere. Davon leitet sich die Bezeichnung ab. Immer wieder werden den Anhängern der Bewegung Waffen gefunden. Bei Polizeieinsätzen wurden bereits mehrfach Beamte durch Schüsse von Reichsbürgern teils schwer verletzt. Es gibt zudem viele Überschneidungen mit rechtsextremistischen Szenen. Also, es gibt dazu weitere Razzien in dieser Szene. 90 Schusswaffen an Polizeischule verschwunden. An der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt in Aschersleben sind Waffen aus dem Lehrmittelversammlung verschwunden. Nun gibt es erstmals konkrete Zahlen. Bei der Kontrolle des Landesrechnungshofs waren 90 Waffen unauffindbar. Der Rechnungshof spricht von einem, Zitat, erheblichen Sicherheitsrisiko. 90. Die verschwundenen Waffen soll das Landeskriminalamt an der Fachhochschule als Lehrmittel verliehen haben. Bei einer Überprüfung durch den Landesrechnungshof vor einigen Tagen konnte die Hochschule die Waffen nicht vorzeigen. Der Rechnungshof sprach von einem erheblichen Sicherheitsrisiko. Dem MDR liegt eine Liste verschwundener Waffen vor. Laut dem MDR-Politikreporter Lars Frohnmüller geht es dabei um mindestens 55 Waffen, die fehlen, darunter eine Maschinenpistole, AK-74, ein Scharfschützengewehr, mehrere Pistolen und Schreckschusswaffen. Das Innenministerium verwies auf Anfragen des MDR wiederholt auf die laufende Prüfung durch den Landesrechnungshof. Ob es Ermittlungen in der Affäre gibt, blieb unbeantwortet. Innenministerin Tamara Tsishang von der CDU erklärte am Dienstag bei der Regierungsbefragung im Landtag, sie könne die Berichte über 90 verschwundenen Waffen nicht bestätigen. Es werde bis auf die Anfänge überprüft, welche Waffen vom Landeskriminalamt an die Fachhochschule ausgeliehen wurde. Das Technische Polizeiamt habe die Lehrmittelversammlung im Jahr 2000 inspiziert, deren Umfang damals den Charakter einer Waffenausstellung angenommen hätte. Es habe einen Erlass gegeben, die Sammlung auf 18 Waffen zu reduzieren. Weitere Waffen sollten durch das Technische Polizeiamt vernichtet werden und sollten gerade nicht mehr bei der Fachhochschule der Polizei sein, erklärte Tsishang. Im Landtag ist am Donnerstag eine Sondersitzung des Innenausschusses angesetzt, bei dem die Vorgänge geprüft werden soll. Der Landesrechnungshof hatte in seinem Prüfbericht Anfang des Jahres erhebliche Mängel bei der Aufbewahrung von Beweismitteln bei der Polizei festgestellt. Es ging unter anderem um 274 Waffen aus der Vergleichswaffensammlung des Landeskriminalamts, die nicht ordnungsgemäß vernichtet wurden, sowie um entwendete Beweismittel. Dabei waren unter anderem die Attrappe einer Stabhandgranate und eine nicht ordnungsgemäß vernichtete Maschinenpistole entdeckt worden. Nach den bekannt gewordenen Vorwürfen wurde beim Landeskriminalamt eine Überprüfung der Vergleichswaffensammlung eingeleitet, die momentan andauert. Zudem wurden bei einem Polizisten im Harz zuletzt mehrere Beweismittel festgestellt, die dieser privat auf seinem Grundstück aufbewahrt haben soll. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Weiterhin war bekannt geworden, dass aus der Asservatenkammer im Polizeirevier Salz-Landkreis rund 13.000 Euro verschwunden sind. Well, wenigstens gibt es aus dieser Richtung auch gute Nachrichten. Denn in Berlin gibt es jetzt ein Urteil, dass Polizisten ihre Waffen endlich auch privat tragen dürfen und mit nach Hause nehmen. Endlich. Viel Applaus für Zelensky. Bündnis Sarah Wagenknecht und AfD boykottieren die Rede. Zitat: Es ist unser gemeinsames Interesse, dass Putin diesen Krieg verliert. Die Rede des ukrainischen Präsidenten im Bundestag war emotional. Die Bündnis Sarah Wagenknechts Abgeordneten blieben demonstrativ fern. Die AfD-Chefs bezeichneten Zelensky als Bettelpräsident. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte seine Rede im Bundestag genutzt, um Deutschland erneut für die Unterstützung seines Landes zu danken. Zugleich rief er die Verbündeten dazu auf, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gemeinsam erfolgreich zu beenden. Man dürfe Russland nicht einen weiteren Marsch durch Europa erlauben, sagte Zelensky in seiner emotionalen Rede. Zitat: Es ist unser gemeinsames Interesse, dass Putin diesen Krieg persönlich verliert. Der russische Präsident Wladimir Putin sei es gewohnt, andere zu unterwerfen. Der Krieg müsse so beendet werden, dass es keinen Zweifel bestehe, wer gesiegt habe, so Zelensky. der immer wieder von Beifall unterbrochen wurde. Russland müsse für die Entfesselung des Krieges die volle Verantwortung übernehmen. Zitat: Russland muss für den ganzen Schaden zahlen, der durch diese Aggression verursacht wurde. Selenskyj ging auch auf die bevorstehende Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz ein. Zitat: Wir wollen der Diplomatie eine Chance geben, sagte er. Die Ukraine hat niemals nur auf die Stärke der Waffen gesetzt. Zuvor hatte Bundespräsidentin Bärbel Bass der Ukraine die Solidarität des deutschen Parlaments versichert. Zitat: Ich bin sicher, die russischen Kriegsverbrechen werden geahndet, sagt die SPD-Politikerin vor der Rede von Selenskyj. Die Zukunft der Ukraine liege in der EU und in der NATO. Von den Abgeordneten im Saal wurde die Rede des ukrainischen Präsidenten mit lang anhaltendem stehenden Beifall bedacht. Die Abgeordneten der Bündnis Sahra Wagenknecht und der größte Teil der AfD-Fraktion nahmen nicht an der Sitzung teil. Zitat: Wir lehnen es ab, einen Redner im Tarnanzug zuzuhören, erklärten die beiden AfD-Fraktionschefs Weidel und der braune Maler Schupalla. Selenskyjs Amtszeit ist abgelaufen, er ist nur noch als Kriegs- und Battlepräsident im Amt. Die Ukraine braucht jetzt keinen Kriegspräsidenten, sie braucht einen verhandlungsbereiten Friedenspräsidenten. Deshalb habe die Fraktionsvorstand am Montag beschlossen, die Rede von Selenskyj im Bundestag fernzubleiben. Dem sei die Fraktionsversammlung gefolgt. Dennoch saßen einzelne Abgeordnete der AfD bei der Rede des ukrainischen Präsidenten im Plenum. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hatte zuvor eine Erklärung zum Boykott der Rede abgegeben. Darin hieß es, Selenskyj trage aktuell dazu bei, eine hochgefährliche Eskalationsspirale zu befördern. Er nehme dabei das Risiko eines atomaren Konflikts mit verheerenden Konsequenzen für ganz Europa in Kauf. Daher sollte er im Deutschen Bundestag nicht mit einer Sonderveranstaltung gewürdigt werden. Zu Beginn des Schreibens, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, betont das Bündnis Sahra Wagenknechts, dass es den völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine verurteilt. Zuletzt habe es aber Signale aus Moskau zu einem Waffenstillstand entlang der jetzigen Frontlinie gegeben. Statt darauf einzugehen, gehe es in der deutschen Ukraine-Debatte seit Jahren ausschließlich darum, den ukrainischen Wünschen nach immer mehr Waffenlieferungen nachzukommen. So das Bündnis Sahra Wagenknecht. Auf die Frage, wie realistisch Verhandlungen mit dem für den Krieg verantwortlichen russischen Präsidenten Putin sind, geht das Papier nicht ein. Aus anderen Parteien kam umgehend scharfe Kritik. Sahra Wagenknecht ist scheinbar jedes Mittel zur eigenen Profilierung recht. Das alles auf dem Rücken der Ukraine, wo Menschen auch zur Stunde um ihr Leben bangen und kämpfen müssen, sagte parlamentarische Geschäftsführung der SPD Katja Mast. Der linkspolitische Sprecher Dietmar Bartsch nannte ihren Schritt zu seiner ehemaligen Fraktionskollegin ein Unding. Wie auch immer man zu Selenskyj oder zu Waffenlieferungen stehe, in der Demokratie geht es darum, zumindest zuzuhören und nicht darum, Aufmerksamkeit zu erregen, so Bartsch. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann reagierte auf Social Media mit: Mit der BSW hat Putin nun schon die zweite Partei in Deutschland, die ihm unreflektiert folgt. Wen meint sie mit zweite Partei? Sowohl BSW als auch AfD hatten im Wahlkampf vor der Europawahl stark auf das Thema Ukraine gesetzt und sich dabei von der Position vor allem im Bundestag vertretenen Parteien abgegrenzt. Das BSW kam dabei von vielen seiner Wählerinnen und Wählern ausdrücklich Rückendeckung für diesen außenpolitischen Kurs. In einer Umfrage im ARD geben 74% an, dass sie es gut finden, dass sich das BSW gegen neue Waffenlieferungen an die Ukraine einsetzt. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht erreichte bei der Europawahl aus dem Stand 6,2% der Stimmen. Die AfD gewann deutlich hinzu, beide Parteien sind vor allem in ostdeutschen Bundesländern stark. Was meinte Marie Strack-Zimmermann mit der zweiten Partei? Merkwürdig. Naja gut, der nächste Artikel. Putin kündigt weitere Zusammenarbeit Russlands mit der AfD an. Er sehe keine Anzeichen für Neonazismus. Warte mal, vielleicht erfahren wir ja, welche Partei die andere Partei ist, die von Russland finanziert wird, unterstützt. Der Kreml-Herrscher verteidigt Treffen russischer Vertreter mit den Rechtsextremen. Diese würden sich für normale Beziehungen zu Moskau einsetzen. Für die AfD sei das Lob peinlich, so Kanzler Scholz. Das aus dem Tagesspiegel. Die Unterstützung aus Moskau für die AfD hat in Deutschland große Empörung ausgelöst. Kreml-Chef Wladimir Putin hat nun die Treffen russischer Vertreter mit Repräsentanten der in Teilen als rechtsextrem gesichert rechtsextrem eingestuften Partei verteidigt. Zitat: Wir werden mit allen zusammenarbeiten, die mit Russland kooperieren wollen, sagt Putin am Mittwoch bei einem Treffen mit Vertretern größter internationaler Nachrichtenagenturen, darunter die Deutsche Presseagentur in St. Petersburg. Zitat: Wir sehen keine Anzeichen von Neonazismus in den Handlungen der AfD, sagte der Kreml-Chef. Okay. Das ist ein bisschen interessant, weil er ja der Typ ist, der bei den Ukrainern die Nazis gesehen hat. Also, Also die in der Ukraine sind dann die Nazis, aber die Nazis in Deutschland sind nicht die Nazis?
Ha.
Das ist merkwürdig. Es gäbe zwar keine systemische Beziehung zu der deutschen Oppositionspartei, aber wenn sich jemand für normale Beziehungen zu Russland einsetze, dann unterstütze Moskau das. Normale Beziehung. Es sei dabei nicht Sache Russlands zu bewerten, ob eine politische Kraft sich im Rahmen der Verfassung bewege. Zitat: Wir sehen aber nichts, was bei uns Besorgnis auslösen würde. Vertreter alternativer Standpunkte würden in Deutschland gleich zu Gegnern des Staates erklärt, beklagte Putin. Ich lese das nochmal vor, weil das ist wichtig, dass man das versteht, wer das sagt und was er sagt. Vertreter alternativer Standpunkte würden in Deutschland gleich zu Gegnern des Staates erklärt, beklagte Putin. Der selbst im Ruf steht, jedwede russische Opposition im Keim zu ersticken und Gegner politisch verfolgen zu lassen. Zitat: Jeder alternative Standpunkt wird wie eine gegen den Staat gerichtete Haltung aufgenommen und alle werden gleich zu Agenten des Kremls ernannt, kritisierte der russische Präsident. Ich lebe in einer Simulation einfach. Ich lebe einfach in einer Simulation. In der Vergangenheit hatte etwa der russische Außenminister Sergej Lavrov den AfD-Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla in Moskau wie einen Staatsgast empfangen. Kanzler Olaf Scholz bezeichnete das Lob Putins für die AfD als peinlich. Die Partei habe sich das erarbeitet, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Das Medientreffen im markanten Wolkenkratzer Lachdau-Zentrum des Gasriesen Gazprom ist die erste internationale Begegnung dieser Art seit Beginn von Putins Krieg gegen die Ukraine. Putin ist Gastgeber des 27. St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums. Bei dem jährlichen Treffen von Unternehmern aus aller Welt will sich Russland trotz der Sanktionen des Westens im Zuge des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine das als ökonomisch starke Rohstoffmacht präsentieren. Ja, also ich habe da, wie ihr sicherlich dem Titel des heutigen Streams entnehmen könnt, habe ich diese Headline genommen und einfach als Titel genommen, weil ich dachte, das hätte genauso gut vom Postillon sein können. Für den Fall, dass ihr dachtet, ach, da ist der ja da wieder irgendwelche Titel aus dem Postillon rausgeklaut. Tatsächlich ist das nicht so, dass es tatsächlich passiert. Diese Aussagen wurden tatsächlich getätigt. Das ist wirklich echt. Das ist nicht satirisch übertrieben. Das hat der so gesagt. Verabschiedung von Rentenpaket 2 könnte sich deutlich verzögern. Mehrere FDP-Abgeordnete wollen dem Rentenpaket 2 nicht zustimmen, sofern höhere Beiträge fällig werden. Ein FDP-Politiker nannte die Reform einen Tritt in die Kniekehlen aller jungen arbeitenden Menschen. Die Verabschiedung des Rentenpakets 2 im Bundestag Juli könnte sich nach einem Bericht zufolge für mehrere Monate verzögern. Das Rentenpaket 2 ist ein sozialpolitischer Kernvorhaben der Ampelkoalition. Das Bundeskabinett hatte das Paket Ende Mai beschlossen. Dem Beschluss vorangegangen war ein bisweilen offen ausgetragener Koalitionsstreit, vor allem zwischen FDP und SPD. Die Reform kostet Milliarden. Laut Gesetzesentwurf führt sie ab 2028 zu deutlichen Steigerungen des Beitragssatzes und einem höheren Steuerzuschuss für die Rentenversicherung. Sozialverbände hatten vor einem Verzögern des Pakets gewarnt. Zitat: Das Rentenpaket muss vor der Sommerpause verabschiedet werden und darf nicht zum Haushaltsstreit zerrissen werden, hatte die Präsidentin des Sozialverbandes VDK, Verena Bentele, im Mai erklärt. Ohne eine Stabilisierung des Rentenniveaus droht künftig ein Absturz des Alters- und Erwerbsmindestensrente. Zentraler Bestandteil des Rentenpakets 2 ist eine sogenannte Generationenkapital, mit dem der Staat Milliardenbeiträge am Kapitalmarkt anlegen soll. Das ist die Aktienrente mehr oder weniger. Damit sich die FDP mit ihren Forderungen nach einem Einstieg in die Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente durchsetzt. Die SPD setzte hingegen ihre Wahlversprechen einer stabilen Rente um. Das Rentenniveau von 48% soll zunächst bis 2039 gesichert werden. Das Absurde an dieser Sache ist, dass sowohl FDP als auch SPD dieses Rentenpaket zusammen vorgestellt haben. Ihr erinnert euch an sowohl Christian Lindner als auch Hubertus Heil, die vor der Presse standen und gesagt haben, Rentenpaket 2 kommt. Dann ist das gekommen und die Leute haben, gerade aus der FDP, haben halt ihren verloren und dann waren die gar nicht mehr einverstanden dafür. Wieder so ein Ampelproblem. Also ist wirklich merkwürdig. Wo die AfD überall in den Kommunalwahlen gewonnen hat. Blau-schwarzes Deutschland. Wir zeigen im Detail, wo in den Landkreisen und Städten gewählt wurde und wo die AfD nun neue Hochburgen hat. Deutschlands Lokalpolitik wird sich nach diesem Wahltag verändern. Fast die halbe Republik hat am Sonntag nicht nur das Europaparlament gewählt, sondern auch die politischen Vertretungen vor Ort. In 8 Bundesländern standen Kommunalwahlen an. Und hier zeigt sich, die AfD hat auch und gerade in der Fläche zugelegt. In allen 4 ostdeutschen Bundesländern, in denen am Sonntag gewählt wurde, sendet die AfD nun voraussichtlich die meisten Politikerinnen und Politiker in den Kommunalparlamente. Und das, obwohl die Partei in Sachsen, Sachsen-Anhalt, laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gilt. In Brandenburg noch als Verdachtsfall. Auch in Thüringen, wo bereits Ende Mai Kommunalwahlen stattfanden, schnitt die AfD, ebenfalls gesichert rechtsextrem, stark ab. Auch wenn sie insgesamt knapp hinter CDU landete. Die Thüringer Ergebnisse sind aufgrund der folgenden Deutschlandkarte mit abgebildet. Gibt es eine dazu. In den übrigen ostdeutschen Bundesländern wurde jeweils die CDU zweitstärkste Partei. In den wesentlichen westlichen Bundesländern konnte die AfD ebenfalls zulegen, ging aber nirgends als Sieger hervor. In Baden-Württemberg dauerte die Auszählung am Dienstagmorgen noch an. Offenbar gewinnt die CDU, wie schon 2019, die Stimmenmehrheit in den meisten Landkreisen. Die Grünen, die hier den Ministerpräsident stellen, verlieren laut einer Prognose von Infratest für den SWR die Mehrheit in den Gemeinden von Stuttgart und Mannheim an die CDU. Der Vergleich mit den Kommunalwahlergebnissen von 2019 zeigt, Deutschland hat sich schwarz-blau gefärbt. Im Osten dominiert das AfD-Blau, im Westen das Schwarze der CDU. Das sieht auf der Karte dann so aus. Das ist 2024, das ist 2019. Das hier drüben ist relevant. So sieht das aus. Das sind eine Menge Faschistenstimmen. Im Osten waren 2019 noch Hochburgen der SPD zu erkennen, vor allem in Brandenburg. Auch die Linke schnitt in den einigen ostdeutschen Großstädten, in Rostock, Halle, Leipzig, Jena, als beste Kraft ab. Inzwischen dominiert die AfD vielerorts. Sie ist nun überall in den ländlichen Kreisen und vielen Städten stark vertreten. Auch im Westen wird es weniger bunt als noch 2019. Die CDU wird, fast flächendeckend, stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz und im Saarland. In beiden Ländern stellt die SPD Ministerpräsidenten, verlor diesmal aber alle Landkreise. Nur in Hamburg, wo sie auch den ersten Bürgermeister stellt, wurde die SPD stärkste Partei. Rechtsruck im Osten. So sieht das hier aus im Einzelnen. Also, das muss man mal, kann ich auch nochmal zeigen gerne. In der Übersicht. Je dunkelblauer die Kreise auf der Karte eingefärbt sind, umso stärker ist dort die AfD. Die höchsten Werte erzielte sie im äußersten Osten der Republik, im südlichen Brandenburg und nördlichen Sachsen. Hier kam die AfD auf Ergebnisse von mehr als 35%. Teilweise ist sie hier nun fast doppelt so stark wie die zweitplatzierte CDU. Erstmals wurde die AfD stärkste Kraft in Brandenburg. Um fast 10 Prozentpunkte legt sie zu. Rund um Berlin hat sich ein blauer Ring gebildet, in dem rechtspopulistische stärkste Partei sind. Besonders stark schnitten sie im südöstlichen gelegenen Spree-Neiße-Kreis ab, wo sie auf 38,2% kamen. Das ist bei diesem Kommunalwahlen ihr Rekordwert. Ja, ihr habt das richtig gehört. 38,2. Einzige Ausnahme ist die Region rund um Potsdam. Den ländlichen Kreis nahe der Landeshauptstadt gewann die CDU. In der Potsdamer Innenstadt gewann die SPD. Es ist der einzige Kreis in dem Bundesland, in dem sie seit 1990 durchgängig den Ministerpräsidenten stellt. Mecklenburg-Vorpommern wird von einer Landesregierung aus SPD und Linke regiert. Auf der Kommunalebene ist davon künftig nichts zu sehen. Das Land an der Küste ist zweigeteilt zwischen AfD und CDU. An der Grenze zu Polen und in Nordwest-Mecklenburg wurde die AfD stärkste Kraft. Dazwischen konnte sich knapp die CDU durchsetzen. Landesweit holte die AfD 25,6 Prozentpunkte. Die CDU kam auf 24%. Mecklenburg-Vorpommern. In Sachsen. Sachsen ist nun fast flächendeckend blau dominiert. Das sieht so aus. Die AfD konnte sich sowohl bei der Europa- als auch bei den Kommunalwahlen deutlich als stärkste Kraft durchsetzen. Kommunale Hochburgen sind die östlichen Kreise Görlitz und Bautzen. Hier holte die AfD mehr als 35%. Auch in den Großstädten konnte sie deutlich zulegen. In Chemnitz und Zwickau schnitt sie am besten ab. In Leipzig lag die CDU knapp vorn. Für Dresden liegt noch kein Endergebnis vor. Auch in Sachsen-Anhalt schnitt die AfD landesweit als stärkste Kraft ab. Sie legte insgesamt um 11,6 Prozentpunkte zu und landete bei 28,1%. Auch in einigen größeren Städten wie Halle, Dessau oder Bitterfeld machte sie Bürgerinnen und Bürger zu Wahlgewinnern. Die CDU, die seit Jahren Ministerpräsidenten stellt, wurde knapp stärkste Partei und etwas deutlicher im Westen des Landes an der Börde und im Harz. Saarland. Im Saarland konnte die CDU klar gewinnen. Die Christdemokraten kommen bei der Wahl der 6 Kreistage auf 34,4% der Stimmen und landeten damit vor der SPD, wie das Bundesland mit absoluter Mehrheit regiert. Die SPD kam landesweit auf 29,9%. Sie gewann nur knapp einen Kreis, den in Neukirchen. Landesweit auf dem 3. Platz landete die AfD mit 10,4%. Das ist Ost-West, ne? Ost-Eng-West. Insane. Rheinland-Pfalz. Noch härter traf es die SPD in Rheinland-Pfalz. Das Bundesland wird seit 2013 von der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer regiert. In den Städten und Kreisen konnte sich dieses Mal meist die CDU durchsetzen, teilweise mit weitem Abstand vor der Konkurrenz, etwa in den Vulkaneifel oder im Ahrweiler. Die größten Hinzugewinne verzeichnet aber auch landesweit die AfD. Nur in der Hauptstadt Mainz wurden die Grünen stärkste Partei. Nur die Wahl der Bezirksversammlung in Hamburg bleibt als kleiner Hoffnungsschimmer für die SPD. In der Hansestadt wurde sie knapp vor den Grünen stärkste Partei. SPD, Grüne und CDU liegen hier dicht beieinander. In 3 der 7 Bezirke schnitten die Grünen am stärksten ab, SPD und CDU in je 2. In Hamburg ist die AfD nur bei 8%. Hamburg sehr stabil. So, das war aus der Zeit, damit man auch mal einen Blick in die Kommunalwahlen hat. In diesem Zusammenhang nochmal solidarische Grüße an meine antifaschistischen Brüderinnen und Brüder in Ostdeutschland, die sich mit diesem Ergebnis sicherlich nicht so zufrieden geben. Es ist natürlich absolut absurd, wie das ausgegangen ist, gerade auf Kommunalebene. Aber eine Entwicklung, die sich abzeichnet, wichtig da, basisch unterwegs zu sein und ein Base-Dude zu sein. Ne? Ich verfolge hier auch weiterhin das Ziel, da nicht alle über einen Kamm zu scheren. Es ist wichtig anzuerkennen, dass Ostdeutschland ein rechtsextremes Problem hat. Das ist auch der Karte entsprechend. Ich meine, wenn wir uns das angucken, brauchen wir nicht schönreden. Leider. Aber trotzdem möchte ich der demokratischen Mehrheit da vor Ort noch meine Solidarität aussprechen. Kopf hoch. So. Das waren die Nachrichten.